Nein, stopp, das nächste Lied wollte ich doch noch gar nicht spielen. Das war Lou Doyon mit Burn von der aktuellen Platte Soliloquy, die erschienen ist Anfang des Jahres von der Halbschwester der Charlotte Gainsbourg. Pünktlich zum ersten Geburtstag des sogenannten Heimatministeriums ist nun ein Buch erschienen unter dem Titel Eure Heimat ist unser Albtraum, ein Manifest vielleicht sogar gegen den klassischen Heimatbegriff. 14 deutschsprachige Autorinnen und Autoren haben Texte beigesteuert, Essays beigesteuert, die Perspektiven eröffnen, die man vielleicht so noch nicht kannte. Bei mir im Studio sind zwei Menschen, die das Buch herausgebracht haben, und zwar Fatma Aydemir und Hengema Yagubifara. Schönen guten Tag. Hallo.
Hey, hallo.
Hello. Wie geht's euch heute?
Gut, wir genießen das Wetter.
Sehr schön. Wir sind gleich auf dem Weg zum Ebbo-Konzert in Berghain.
Jetzt gleich?
Ja.
Ihr seid quasi nur Anschluss. Auf dem Sprung, schnell.
Genau, war gerade in der Nähe, Flux, da fand ich sie auf dem Weg.
Ich dachte nur, sagen, mach schnell Hi.
Voll gut. Damit sind wir unten mit dem Plan. Ich habe das Buch am gestrigen Tage bekommen und mich schon ein bisschen durchgearbeitet. Was sofort auffällt, ist der übrigens zu deinem Pulli passende Umschlag des Buches Eure Heimat ist unser Albtraum. Die beiden Worte eure und unsere sind nämlich in der gleichen Farbe des Umschlags abgedruckt. Man ertastet sie quasi nur, weil sie so erhaben sind. Ja, das heißt, erst beim zweiten Blick steht auf dem Umschlag nicht nur Heimat ist Albtraum, sondern auch eben eure Heimat ist unser Albtraum. Ich habe auch schon den Gedanken hinter dieser Gestaltung verstanden. Es geht nämlich um die Frage, was ist euer, was ist unser, wer ist wir? Eine zentrale Frage im Prinzip in dem Buch, das ihr herausgebracht habt.
Mhm. Voll. Also viele denken als erstes, okay, jetzt machen wir irgendwie ein neues Wir und Ihr auf. Also uns wird dann manchmal auch so vorgeworfen, wir würden uns dann selber ausschließen. Das ist natürlich Quatsch. Erstmal, weil wir uns nicht selber ausschließen, sondern das andersrum passiert. Im Buch geht es aber gar nicht um so ein identitäres Wir oder Ihr, sondern jede Person, die das liest und das Gefühl hat, ja, ich gehe da mit oder irgendwie, ich sehe das auch so, mich kotzt diese Heimat auch an, der gehört dann zu dem Wir, weil es auch eine Entscheidung ist. Und auch, weil es so politische Selbstbestimmung auch so Leuten zuspricht, dass man selber die Möglichkeit hat zu entscheiden, was will ich eigentlich machen, unabhängig davon, wer ich bin.
Hm. Jetzt ist es momentan aber so, oder das ist vielleicht auch ein Grund, warum dieses Buch herausgebracht werden muss, dass die Entscheidungskraft quasi oder die Definitionsmacht über diesen Wir-Begriff scheinbar immer noch beim durchschnittlich weißen Deutschen liegt, der quasi keine migrantische Geschichte zu erzählen hat, der auch nicht migrantisch gelesen wird. Dieses Gelesenwerden ist ja auch ein Thema, finde ich, das im Buch ganz gut rauskommt, was wir auch gleich nochmal besprechen werden mit einem O-Ton von Idil Beida, die bei Hart aber fair, finde ich, relativ deutlich machte, was auch im Buch eigentlich, was im Buch eigentlich Thema ist. Habe ich eine Frage gestellt eigentlich? Nee, noch nicht.
Hast du nicht, aber ich kann auch loslabern. Also, das Ding ist halt, es wird auch viel, da findet auch viel Projektion statt. Ich meine, die Leute gucken auf das Buch, da stehen alle, also unsere Namen drauf und die Namen von allen AutorInnen, 12 Namen, die im Buch vertreten sind mit Texten. Und dann, okay, da sind halt super viele so ausländische Namen und dieses Wir ist wahrscheinlich wir Migranten oder wir Ausländer, die machen halt so eine Grenze runter, so auf die Art. Also diese Projektion findet auch statt. Ah. Und wir haben auch das Gefühl, dass Leute echt so angepisst sind davon, das richtig persönlich nehmen, weil sie sich ausgeschlossen fühlen. Ich auf der einen Seite finde ich es witzig, aber auf der anderen Seite ist es auch wirklich nicht so gemeint, in dem Sinne, dass wir nicht sagen, okay, du bist Deutscher, du gehörst jetzt nicht zu dem Wir oder so, gar nicht. Es geht um Heim. Und es geht auch nicht nur um ein Wort, sondern es geht um diesen politischen Slogan, wie er jetzt das Heimatministerium zielt. Und wenn du irgendwie das Gefühl hast, ey, ich kann damit gar nichts anfangen, das ist nicht so mein Ding, dann gehörst du zu dem Wir auf jeden Fall.
Ja, zu eurem Wir. Zu uns. Also ich möchte es als unser Wir jetzt schon bezeichnen, weil ich mich da durchaus auch identifizieren kann. Und ich habe gerade schon Idil Beida quasi erwähnt, die sich in der blöden Hart aber fair Talkshow mit einem Titel, der auch schon total framingmäßig abgeht, streiten müsste mit Leuten von der Bild-Zeitung. Das Thema war Heimat Deutschland nur für Deutsche oder offen für alle. Also ich meine, allein die Frage ist schon eine Frechheit eigentlich.
Total. Ja? Wer sind überhaupt die, also wer ist jetzt deutsch und wer nicht?
Ja, also ich hatte vorhin eine Gästin aus Los Angeles zu Besuch, die Musik macht. Und die hat das Buch hier liegen sehen und da habe ich quasi so ein bisschen versucht zu erklären. Und sie meinte, es ist in Amerika natürlich Auch genau dieses Problem, ja. Also das die Definition der Gruppe quasi, die zu bestimmen hat, dass es da ja schon losgeht. Vielleicht hören wir den Ton mal ganz kurz an, weil ich finde, sie hat das ganz gut formuliert und auch ganz gut erklärt, warum es eben nicht darum geht, sich die Rolle der Migrantin anzuziehen, sondern dass man so gelesen wird.
Ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive als Migrantin sprechen und muss sagen, das ist echt leidig.
Warum sagen Sie es Migrantin?
Na, weil das ja ein Teil meiner Identität hier ist. Das brauchen wir jetzt nicht wegreden, Herr Blume. Also bitte.
Natürlich ja gar nicht. Aber ich frag Sie ja nur, warum Sie Migrantin sagen und warum Sie nicht Deutsche sagen.
Bleiben, weil ich so benannt werde, weil ich so betitelt
werde. Aber warum ziehen Sie sich das an?
Das hat damit, kommen Sie mir nicht so mit, ziehen Sie sich das an oder ziehen Sie es nicht an. Das ist ein öffentlicher Diskurs. Und ich muss ja natürlich darauf reagieren, wenn ich in dieser Identität stecke. Da kann ich ja nicht sagen, nee, das zieht mir jetzt nicht an. Nee, natürlich, ich bin ja gemeint. Ich bin ja gemeint, wenn die AfD sagt, wir wollen die entsorgen. Das sind ja nicht Sie gemeint, da bin ja ich gemeint. Natürlich reagiere ich darauf.
Ja, der Herr Blume ist nämlich nicht gemeint.
Ja.
Ihr reagiert jetzt mit einem Lachen, weil ihr euch freut, glaube ich, über diesen Verve und den Vortrag. Fall. Weil ich habe das zufällig live gesehen im Fernsehen und ich war richtig Fan. Also ich habe so leicht applaudiert vor dem Fernseher, weil ich dachte, yes, Frau Beudale, Blume hat es verdient. Und ich glaube auch im Ton jetzt nochmal beim Abspielen habe ich gehört, dass er sich für die Frage auch ein bisschen schämt. Warum sagen die nicht Deutsche? Weil er es nicht zulässt im Prinzip, oder ist es nicht so?
Ja. Auf jeden Fall. Nein, Edith hat das total gerockt und sie hat ja eine sehr schlaue Art, mit der ganzen Integrationsdebatte auch umzugehen, als diese mit den Gillette Eiche Videos und so. Aber jetzt hat sie halt nochmal so als Edith Beider irgendwie bewiesen, wie man der Sache irgendwie einfach was entgegnen kann, aber nicht aus so einer Opferrolle heraus, oh ja, ich versuche mich zu integrieren und so ein Shit, weil Integration ist vorbei. Mhm. Und das checken die halt nicht. Ich war auch total überrascht, dass die bei Hart aber Fair dieselbe Diskussion geführt haben wie vor 10 Jahren mit so einem Blume und so. Die wärmen das schon wieder auf und zeichnen das Bild von Migranten, die gar nichts mit unserer Gesellschaft und unserem Leben und unserer Realität zu tun haben. Ich weiß nicht, sehen die Aliens? Also ich verstehe nicht genau, was jetzt noch fehlt, um so einen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu haben. Was unser Problem ist eigentlich das Heimatministerium, unser Problem ist eigentlich die AfD.
Ja.
Nicht die Migranten.
Nee, aber ich finde es ganz schön, dass hier in diesem Talkshow-Format einige Dinge klar wurden. Und was ich auch schön finde in eurem Buch oder was euer Buch auch ein bisschen fordert, ist ja eben dieses Unsichtbarsein weglassen. Im Text von Margarete Stokowski geht es darum, dass Sprache zum Beispiel dann als Extraleistung angesehen wird, wenn der Deutsche Englisch und Französisch noch zusätzlich gelernt hat oder wenn der Arabisch kann, der ist ein ganz verrückter Typ, der sich so mit migrantischen Positionen auseinandersetzt, kann super intelligent. Mhm. Wenn man aber einen arabischen Background hat, dann schreibt man nicht unbedingt in die Bewerbungsunterlagen mit rein, dass man Arabisch kann, obwohl es eigentlich eine extra Leistung ist. Und dieses Unsichtbarwerden wird dann deutlich, wenn Margarete Stokowski als Kind mit den Eltern Bus fährt und die Eltern sagen, nee, nicht Polnisch reden, wir wollen quasi unsichtbar sein, wir wollen als Deutsche wirken und gelesen werden. Und das ist ja auch was das Buch eigentlich fordert, oder was auch vielleicht eine neue Generation fordert, zu sagen, nee, wir müssen uns nicht klein und unsichtbar machen, wir müssen unsere Stimme erheben. Das ist im Endeffekt nicht nur für uns gut, sondern für die gesamte Gesellschaft gut. Ist das eine Forderung? Würdet ihr das so sagen, dass das eine Forderung ist, die das Buch erhebt? Also quasi laut zu werden?
Also laut werden auf unterschiedliche Arten und Weisen, ja. Also die einen werden laut, indem sie auf die Straße gehen, die einen werden laut, indem sie ihre Familie konfrontieren. Mhm. Also auf jeden Fall, also wenn wir laut werden, eine Ansage machen und reagieren.
Ja, das heißt, sich nicht unsichtbar machen, das meine ich. Also dieses, was ja, glaube ich, in anderen Generationen existiert hat, dass man sagt, Hauptsache nicht auffallen, ja, und auch keine eigene Meinung zu einem Thema haben, wenn die Deutschen das so und so sehen, die Weißen.
Es funktioniert ja auch nicht, das ist ja das Ding. Ich meine, man kann sich, also viele sind diesen schmerzhaften Weg gegangen und du kannst dich nicht unsichtbar machen. Mhm. Die Leute sehen dich trotzdem. Und in dem Moment nämlich, wo du Scheiße baust, du kannst geleistet haben, was du willst, aber wird oft eben das Problem dann darauf, auf deine Herkunft oder auf deine Religion oder weiß der Geier was zurückgeführt, worauf du vielleicht gar keinen Einfluss hast. So, ne? Mhm. Also, und diese, sag ich mal, diese rassistischen Strukturen machen wir nicht kaputt, indem wir einen auf unsichtbar machen und uns jetzt, wenn ich jetzt Lisa heiße, wird es jetzt mein Leben, meine Karriere, mein Leben verändern? Was bringt mir das jetzt?
Wahrscheinlich wirst du ja trotzdem weiterhin migrantisch gelesen, weil du eben keine blonde Lisa bist.
Genau,
ja? Ist so, klar. Da geht's dann schon mal los. Und in deinem Text, Hengemir, geht's ja auch um dieses Gelesenwerden. Also bist du da ja relativ nah dran, glaube ich, an der Argumentation von Edith Beidar.
Ja, dass ich quasi, wenn ich meinen Namen nicht erwähne, auch als weiß gelesen werden kann oder als südeuropäisch, aber zum Beispiel nicht unbedingt muslimisch markiert wie eine Person, die jetzt Kopftuch tragen würde, wo man das sofort zuschreiben würde. Und das gibt einen einerseits eine Freiheit, aber das gibt einen auch nochmal so eine besondere Art der Scham so beim Aufwachsen mit, weil man so denkt, okay, es gibt etwas, für das ich mich schäme, wo ich, wenn ich dran arbeite, es auch verstecken kann. Es ist auch ein Privileg, weil es einen auch sehr das Leben sehr viel leichter macht. Aber es ist auch eine Realität, die man, also man merkt als Kind gar nicht, wie schmerzhaft das eigentlich ist, dass man so sagt, ich verleugne meine Familie und ihre Geschichte und benenne mich um in Heike oder so, damit Leute mich als ihresgleichen behandeln.
Da ist auf jeden Fall noch viel zu erarbeiten. Wir werden gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, an wen sich das Buch richtet. Denn ich habe das Gefühl, es müsste im Prinzip Schulpflichtlektüre werden. Gleichzeitig habe ich aber auch beim Lesen des Vorworts gedacht, also jemand, der konservative Einstellung hat oder von mir aus auch rechts gesonnen ist, der wird über das Vorwort nicht hinwegkommen. Ja, der wird da schon sagen, das ist mir alles zu durchgegendert und ich verstehe das alles überhaupt nicht mehr. Ich bin da raus. Ja, es gibt ja Leute, die sich einfach von Veränderungen bedroht fühlen und die müsste man aber eigentlich auch irgendwie kriegen. Vielleicht muss man die früher kriegen in der Schulzeit und dieses Buch quasi als Schüllektüre einführen. Vielleicht sprechen wir darüber gleich ein bisschen weiter zwischendurch. Hören wir ein bisschen Musik und zwar von Louis Hill, das schöne Stückchen Ancient Dust. It's good to be good and it's bad to be bad. Louis Hill auf Lux FM mit Ancient Dust. Eure Heimat ist unser Albtraum, heißt das Buch, über das ich spreche mit Fatma Aydemir und Hengema Yagubifara. Wir haben schon einiges erfahren über Positionen, die in diesem Buch vertreten sind und präsentiert werden. Über den Text von Fatma haben wir noch gar nicht ausführlicher gesprochen. Da geht es um die Arbeitswelt und auch um das migrantisch gelesen werden innerhalb der Arbeitswelt. Der Text geht los mit so einer freudig auf dich zustürmenden Person, die sagt, ich weiß jetzt, warum du den Job bekommen hast. Migrantinnenbonus.
Genau.
Das ist das Thema, an dem du dich abarbeitest. Das Thema Arbeit ist im Text zentral bei dir.
Ja, ich fange halt so mit so einer ganz aus meinem eigenen Alltag mit einer Szene an und das natürlich irgendwie, ich bin gerade mit dem Studium fertig und versuche Journalistin zu werden und versuche so Praktika zu organisieren und so weiter. Das ist natürlich so eine bisschen, sage ich mal, privilegiertere Position, von der ich anfange. Ich habe studiert, ich bin in Deutschland geboren, kann die Sprache und so weiter, aber der Text entwickelt sich dann weiter und ich schaue mir eigentlich an, so was haben Arbeit und Migration miteinander zu tun. Ich meine, Arbeit ist der Grund, warum meine Großeltern und Eltern nach Deutschland kamen, warum ich hier geboren bin. Und das ist halt irgendwie, wie soll ich sagen, Migration heißt halt auch immer so eine Arbeitsmigration. Das heißt, Leute, die kommen, die arbeiten, die schaffen was, die tragen auch irgendwas bei in dieser Gesellschaft. Und darum ging es so ein bisschen. Auch natürlich in den 90er Jahren aufgewachsen. Da gab es halt so zwei Parolen von der Rechten. Das war einmal, Ausländer nehmen uns die Arbeit weg.
Ja.
Und was war der andere?
Und Ausländer sind faul.
Ja. Ah, Ausländer
ja
sind faul,
zusammen.
Den habe ich vergessen.
In so einem
genau.
rechten Kopf geht das beides zusammen.
Ja, das ist natürlich interessant. So. Und da, genau, mit diesen Aussagen spiele ich halt so ein bisschen, weil kein Ausländer, den ich kenne, halt so faul ist und kein Ausländer, den ich kenne, hat auch wirklich jemandem die Arbeit wegnehmen können bisher.
Semra Ertan wird erwähnt in deinem Text, eine Autorin, die in den 80er Jahren schon auch zur Hilfenahme der Lyrik quasi feststellte, dass einiges schief läuft im Staate Germany. Sie hat sich das Leben genommen, weil sie sich quasi in einer rassistischen deutschen Gesellschaft nicht zurechtgefunden hat.
Genau, also das ist alles, was zu Semra Ertan auch so bekannt ist. Sie hat 82 bei einem Radiosender angerufen, die war damals 25 Jahre alt und hat ein Gedicht vorgelesen, das zitiere ich auch in meinem Text, das heißt, mein Name ist Ausländer. Und da geht es um diese ganz schwierigen und unwürdigen Arbeitsbedingungen und genau, ein paar Tage später hat sie sich das Leben genommen, das wurde auch angekündigt vorher von ihr im Radio, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, meinte sie. Also es ist eine sehr tragische Geschichte, die mich sehr bewegt hat und Es gibt noch keine richtigen Publikationen von Samuel Alton, so ein Buch oder so. Und genau, ich glaube, es ist gerade was in Arbeit irgendwie von den Angehörigen und vielleicht wird da mal was erscheinen im Herbst. Das wäre sehr schön.
Hm. Jetzt hört man diese Geschichte aus dem Jahr 82 und ich möchte natürlich als weißer deutscher Mann möchte ich natürlich sagen, ja, aber es hat sich doch seitdem so viel getan und so, ne, weil ich auch in so einer Kreuzberger Filterblase wohne. Ich bin in Frankfurt am Main groß geworden. Das heißt, um mich rum waren immer Leute, die anders aussahen als ich und die mir auch nicht unnormal vorkamen. Das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen der Trick und den ich mich auch empathisch nähern konnte. Jetzt ist es aber leider so, es ist, glaube ich, auch aus eurer Position so zu formulieren, dass es eben nicht genug passiert ist und dass noch viel passieren muss, gerade außerhalb vielleicht von so städtischen Zentren. Ist das Buch da, ist das ein Werkzeug, um da was zu bewegen? Ich habe vorhin schon gesagt, vielleicht muss man es in Schulen auslegen oder so, denn die Leute, die in ihrem Weltbild festgefahren sind, die kriegt man da mit dem Buch wahrscheinlich nicht mehr raus.
Es ging jetzt mit dem Buch auch nicht unbedingt darum, Leute abzuholen, die wirklich uns tagtäglich das Existenzrecht absprechen oder so. Also darum geht es nicht. Wer raus ist, ist raus, dem winken wir hinterher. Aber die Leute, die Interesse haben an dem Thema, beziehungsweise weil du jetzt auch von Stadt und Land sprachst, ist es auch natürlich ein Anliegen zu sagen, das ist jetzt nicht ein Buch nur für Berlin oder so. Mhm. Das ist ein Buch auch für ganz viele Menschen, die sich einsam fühlen, die auf dem Land leben, weil Teil einer Minderheit zu sein bedeutet auch sehr viel Einsamkeit, ja, wenn man nicht Leute um sich herum hat, die ähnlich sind. Und das ist natürlich auch so ein Zeichen mit dem Buch, von wegen, du bist nicht allein. Es gibt diese Geschichten, sie sind unterrepräsentiert, aber ja, hier hast du sie halt in der Bibliothek oder im Buchhandel und so.
Also ich finde es wirklich interessant, weil ich das durchaus drauf habe, einfach weil ich ein Talent dafür habe, mich empathisch Leuten zu nähern. Aber trotzdem werden ja hier nochmal Geschichten genauer erzählt, sodass ich mich wirklich hineinfühlen kann, unter Umständen mal in die Position des einen oder anderen Autors, der einen oder anderen Autorin. Und ich glaube, das wäre unter Umständen wirklich der Key, um ein paar Schritte voranzukommen, halt so radikale Empathie. Das ist halt auch sowas, was ich immer wieder als Schulfach so einfordere, dass man so einfach Empathie quasi 5 Stunden in der Woche hat, ja, und wer es nicht kann, kriegt es reingeprügelt von mir aus. Also weiß ich nicht mehr, das ist total die falsche Maßnahme, aber ihr versteht schon, was ich meine. Du hast keine Empathie drauf, oder was? Dann komm mal her, mein Kleiner. Jetzt ist das Buch gerade erschienen. Was passiert mit dem Buch noch? Geht ihr noch auf Lesereise damit? Oder lass uns nochmal eine andere Frage stellen, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie schwierig war es da, die richtigen Leute zusammenzubekommen, das Buch zu kuratieren, herauszugeben? Ihr habt ja 2 Themen quasi vorher besetzt, also so sehe ich das zumindest mit euren Texten, und dann quasi die Fühler ausgestreckt und geguckt, was können die Kollegen und Kolleginnen noch beisteuern zum Rest?
Also das Schwerste an der AutorInnenauswahl war, uns auf nur 12 Personen zu beschränken, weil es so viel mehr Leute gab, die wir gern dabei gehabt hätten, aber dann wäre das Buch 3-mal so lang gewesen. Und wir freuen uns total, dass die 12 alle ziemlich sofort zugesagt haben.
Vielleicht gibt es noch mal eine Möglichkeit, eine zweite Ausgabe rauszubringen, denn da gibt es wahrscheinlich noch mehr Geschichten zu erzählen.
Auf jeden Fall, also es gibt auf jeden Fall mehr Geschichten zu erzählen und vielleicht macht dieses zweite Buch auch jemand anderes, gibt es heraus, wird so eine ähnliche Anthologie oder so machen. Ich muss sagen dazu, es war nicht so einfach, direkt einen Verlag auch dafür zu finden, weil in Deutschland das Format Anthologie nicht sehr populär ist. Und die Verlage haben Angst, dass alle werden abgestreckt sein, werden da so viele Namen
auf. Ich finde es aber genau das gut.
So. Ja, genau, das ist halt super. Manchmal versteht man ja den Markt nicht so richtig oder so, aber genau.
Die Ullsteins, die haben es verstanden.
Die haben es verstanden in dem Moment und das ist ganz gut, weil gerade bei so einem Thema, wo es um Diskriminierung geht, ist es doch toll, wenn aus verschiedenen Perspektiven total Leute für sich selber sprechen können.
Ja. Und so. Ja, und es ist für mich auch, ehrlich gesagt, als Rezipient, leichter zu verdauen im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lese einen 500 Seiten langen Text von ein und derselben Person über die gleiche Gemengelage an Problemen, würde mich das unter Umständen überfordern. Oder also ich finde gerade, dass es so Essays sind, das finde ich gerade wirklich gut. Ihr seid beide journalistisch tätig, auch als Autorinnen habt ihr schon Bücher rausgebracht. Was ist denn eigentlich als nächstes jetzt los bei euch? Habt ihr schon was vor?
Ja, wir werden jetzt zusammen ein paar Lesungen machen noch bis Ende März. Zum Beispiel auch am 13. März nochmal in Berlin in der Stadtbibliothek Friedrichshain. Aber auch in Leipzig. Und dann ist erstmal Fatma 3 Monate in Los Angeles.
Aha. Die feine Dame.
Ja, ich schreibe an einem zweiten Roman und genau, habe da so ein Stipendium, um mich abzusetzen. Aber genau, dann komme ich zurück und dann wollen wir zusammen das Ministerium der Träume gründen, weil wir das Gefühl haben, es braucht auch ein Ministerium der Träume, weil Heimatministerium ist ja auch so vom Himmel gefallen, ohne dass irgendjemand was damit anfangen kann, so ein vager Begriff.
Das Verwalten eines Sehnsuchtsorts.
Genau, wir wollen Träume verwalten.
Sehr gut.
Genau,
das auch ist was, Plan. Was fehlt, finde ich. Mhm. Utopien für eine bessere Zukunft, traut sich ja kaum jemanden mehr drüber zu sprechen. Ja, ist eh alles im Arsch, Kapitalismus, ja, okay. Asteroiden fliegen auf uns runter, wir sind alle bald tot, brauchen wir ja nicht mehr über Utopien zu sprechen. Und glaube, da so ein Ministerium für Träume, oder wie habt ihr es noch genau genannt?
Ja, Ministerium für Träume.
Ja, finde ich gut. Also da würde ich gerne Steuern für bezahlen.
Ja, das ist schön zu wissen.
Gut, dann bedanke ich mich erstmal für euren Besuch. Vielen Dank beim Schreiben des nächsten Romans. Ellbogen hat hier viele Fans, insofern freuen sich cool, da schon Leute drüber. Und auch dir viel Glück weiterhin beim Erarbeiten. Danke. Deiner Texte und deiner Kunst. Eure Heimat ist unser Albtraum, heißt das neue Buch von Fatma Aydemir und Hengema Yagubifera. Wir haben Verlosungsexemplare hier zu liegen. Wer gewinnen möchte, schreibt jetzt eine Mail an win@fluxfm.de. Eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Albtraum, eben nicht Heimat. Albtraum soll der Betreff lauten.
Sehr gut.
Und die Adresse solltet ihr auch mit reinschreiben, damit wir euch das Buch an diese richtige Adresse schicken. Fatma Hengema, vielen Dank für euren Besuch.
Ja, danke dir.
Sobald hier das nächste Buch fertig ist, kommt bitte wieder vorbei. Auf oder wenn ihr auch eine Idee habt, wie Flux FM vielleicht an einer besseren Gesellschaft mitarbeiten kann, mit migrantischen Positionen, die wir hier präsentieren oder positionieren, dann sagt uns gerne Bescheid, haben wir Bock drauf.
Alles klar.
Voll cool.
Thank you for visiting. Hier sind Man Without Hats und The Safety Dance. Wie kommt das denn jetzt? Wie kriegen wir dahin denn jetzt die Kurve? Egal. Ich spiele es einfach ab. Vielen Dank für euren Besuch. Tschüss.
Ciao.